Dann sag doch mal deine Vorstellung.
Ich würde sagen, wenn man sagt, das Beobachten der Phänomene, dass Schüler sich nicht auf den Unterricht konzentrieren und nicht mitmachen wollen, würde uns verdoppelt in eine innere Kraft, dass genau das eben nicht aufzumachen. Das ist die Mangelkompetenz. Also diese, das würde ich sagen, ist eine verklärte Verdoppelung einfach des Phänomens in eine innere Kraft.
Jetzt musst du aber sagen, was das Doppelte ist.
Naja.
Weil die bringen ja das Phänomen selbst um ihren Inhalt und sagen, das ist nichts anderes als das Fehlen dieser inneren Instanz. Deswegen musst du nochmal sagen, was du jetzt mit Verdoppelung meinst. Kann was dran sein, muss man sagen.
Ja, ich hätte gesagt, man beobachtet was und ist sich ganz sicher.
Ja.
Dazu gibt es eine Disposition im drin, die das zustande bringt. Und es besteht genau darin, das zustande zu bringen. Also, ich hätte gedacht, das ist doch die Begründung, geht ja auch vor, da in der Theorie immer nur über das über die Anschauung.
Ja, aber ich weiß nicht, ob Verdoppelung da das richtig trifft. Es ist erstmal das Phänomen, das gleich zurückgeführt wird auf die innere Instanz, die da nicht richtig funktioniert. Erklärung, falsche Erklärung eines Phänomens. Verdoppelung.
Also das tritt auf, weil es in drin nichts gibt, was dieses Spielverhalten.
Ja, ja. Wobei wirklich der Witz ist, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, die machen nicht das, was sie sollen. Aufpassen, mitmachen. Jene Aufmerksamkeit zeigen, die hier wunderbar vorhanden ist, ohne Motivation, das machen sie nicht. Und befassen sich gar nicht damit, dass die etwas nicht machen, sondern diese fehlende Motivation zum Mitmachen erklären sie selbst zum Inhalt einer Instanz. Das ist eigentlich da. Die Motivation ist, der Wille zum Mitmachen ist eigentlich da als die innere Instanz. Bloß die funktioniert nicht so, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Deswegen habe ich gesagt, diese Motivationstheorie in der Variante, wie ich sie jetzt in den beiden Varianten, wie ich sie vorgestellt habe, konstruiert das Innere des Schülers schulförmig. Eigentlich ist er gemacht mit dieser inneren Instanz so, dass er Aufmerksamkeit ist, dass er mitmacht, dass er konzentriert ist und so weiter. Wenn nicht, funktioniert die Instanz nicht. Da war eine Wortmeldung.
Ja, genau. Ich wollte fragen, ob es möglich ist, Ihren Vortrag in Schriftform zu kriegen, um das alles in Ruhe nochmal nachzulesen.
Nicht morgen, in späterer Zeit, aber ich glaube, das ist sowieso auch aufgenommen worden. Ne?
Man kann es nachhören über die Webseite der Sozialistischen Kompetenz.
Irgendwann in ein paar Wochen, wenn ich nochmal drüber nachgedacht habe und so, dann gibt es vielleicht auch schriftlich, kann ich mir jetzt noch nicht sagen. Bitte.
Ja, ich habe eine Frage. Ich fand es sehr interessant, aufschlussreich. Ich habe aber während der ganzen Zeit mir gedacht, okay, die Kritik ist verständlich und die Pädagogik hat sich seit jeher immer im gesellschaftlichen Kontext zu sehen gewesen. Welche Alternative hätte man denn? Welche alternative Formen von Schulunterricht oder von Erziehung und Bildung im Kontext von Bildungsinstitutionen in Deutschland, von der Elementarpädagogik bis könnte man sich denn vorstellen, um sowas wie Pädagogik und Erziehung in unserer Gesellschaft zu organisieren?
Erziehung, also nicht Pädagogik. Die Wissenschaft habe ich ja gerade abgeschafft. Also theoretisch.
Theoretisch?
Theoretisch. Leider nur theoretisch. Zu der Frage. Ich bin ein ganz klein bisschen verwundert über die Frage. Weil ich mir eigentlich von der Konstruktion des Vortrages her den, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, Trick ausgedacht habe, mit der Alternative anzufangen. Die Alternative vorzustellen. Dieses, was ich
genau. Ich habe verstanden als, Sie haben es genannt.
Elementarform von Erziehung.
Genau. Das, also ich habe das so herausgehört für mich. Die ursprüngliche Form, was in der Familie geschieht, oder das, was jemand aus Vater, jemand von alleine lernen möchte, jemand erklärt.
Nein, das ist nicht der Witz. Es ist weder von den prinzipiellen Bestimmungen her auf Familie konzentriert, noch konzentriert darauf, dass die Kinder sagen, ich will, ich will, ich will. Und ich habe gesagt, jeder Erziehung, jedem Lernvorgang sind diese Momente immanent. Und wenn das so ist, dann haben wir da, das war eigentlich der Trick meiner ganzen Einleitung, ist das, wie vernünftige Erziehung zu gehen hat. Ich sage es nochmal unabhängig von dem.
Von dem, was ich das institutionalisiert vor.
Ja, das von mir aus institutionalisiert, ja, warum denn bitte schön nicht? Man muss allerdings feststellen, das war der ganze zweite Teil meines Vortrages, wo ich bei der Zurückweisung der falschen Theorien immer zugleich gesagt habe, auf welche Schule sie eigentlich passt. Ja, die Regelschule, so wie sie hier existiert, die ist die Verhunzung, Denaturierung dieses Prinzips, aber kommt um die prinzipiellen Sachen gar nicht rum. Das war ja der Witz. Die arbeiten sich daran ab, gerade in der Konzentration meines Vortrags auf das Verhältnis der beiden Willen zueinander. Das kommt ständig wieder hoch und zwingt die Erziehungswissenschaft dann darauf zu reagieren, dass die halt nicht wollen. In den neuen Abteilungen, Rütli-Schulen bis hin zur neuen pädagogischen Psychologie geht es immer nur darum. Also nochmal positiv gesagt. Die institutionelle Vorstellung ist ganz einfach, wenn man sich frei macht davon, die immer nur als die Regelschule hier mit Einschulung nach 6 Jahren, mit Klassenschule, mit dem Fächerprinzip, mit der Notengebung, mit dem Dreiviertelstundentag, mit Versetzen und so weiter und so fort. Wenn man das mal wegmacht, diese Form, für die hiesige Schule eingerichtet ist, was bleibt denn dann? Naja, dann ist Erziehung die einfachste Sache von der Welt. Lernen die einfachste Sache von der Welt. Es so zu organisieren, dass welche sich in den Dingen, die man beibringen sollte, also in vernünftigen Lernstoff, ich mache eine Klammer, 80% des Lernstoffs, der in der Schule hier gelernt wird, würde da rausfallen. Erkläre ich jetzt nicht weiter. Aber das ist meine Hauptsache. Vernünftiger Lernstoff und Leute, die das wirklich beherrschen. Nächste Klammer. Wer von den Lehrern hierzulande beherrscht wirklich schon seinen Stoff? Das kennt man doch. Die sind immer im Stoff genau eine Seite oder ein Kapitel im Lehrbuch voraus. Beherrschen des Stoffes, vernünftiger Plan und dass Schüler das Interesse haben, das Zeug zu begreifen. Ob man dem Interesse ein bisschen nachhelfen muss, auf keinen Fall mit jener Sorte Erpressung, die der Logik nach einer Motivation da ist, schon gar nicht mit Strafen und schon gar nicht mit solchen Geschichten wie, aber das brauchst du später mal in der kapitalistischen Gesellschaft. Das ist schon eine schwierige Sache, das weiß ich auch, denn die Schüler, die erstmal wirklich spielen wollen, zu sagen, na, mach mal den Übergang zum Lernen. Entweder machen sie es freiwillig, aber das ist eine andere Geschichte, oder man muss ihnen erklären, das hat was für sich. Probier es doch mal.
Laut was hat ja die Schule die Selektionsfunktion? Und,
laut was? Laut?
Die Selektionsfunktion. Wir haben ja schon mal leider eine absolute Kapitalismusgesellschaft. Also irgendwie muss es ja funktionieren, das Schulsystem.
Wissen Sie, dann würde ich einen anderen Schluss. Nein, da würde ich einen anderen Schluss draus ziehen. Ich bin ja begeistert, dass Sie folgenden Schluss aus meiner Sache, den ich gar nicht ausgesprochen habe, von alleine gezogen haben. Dass nämlich diese Schule Dienstleister an der kapitalistischen Gesellschaft ist und die Erziehungswissenschaft ihre wissenschaftliche Zutat, ihre ideologische Zutat dazu ist. Ja, wenn der Schluss gefasst worden ist und wenn man dann sagt, alle institutionellen Momente von Schule verhindern das, was vernünftige Erziehung ist. Lassen es gerade nicht zu. Ja, dann muss man halt ein bisschen weitergehen. Hilft nichts. Aber aufpassen, ne? dass man da nicht in eine falsche Debatte reinkommt. Die erste Konsequenz, die man aus so einem Zeug hier ziehen sollte, wenn es irgendwas davon einleuchtet, ist, im pädagogischen Institut oder überall dort, wo man es mit Erziehung und theoretischer Befassung mit Erziehung zu tun hat, im Kollegium, da wird es schwer, na, trotzdem, überall dort, wo Erziehung Thema ist, gegen diese falschen Urteile anzugehen. Das ist der allererste Schritt. Hey Leute, das stimmt nicht mit der Begabung. Haut nicht hin. Falsches Urteil. Und dann kommen ein paar Argumente, die ich genannt habe. Es gibt noch viel mehr Argumente, habe ich in meiner Erziehung im Kapitalismus noch viel mehr dazu geschrieben. Das ist der erste Schritt. Die Leute müssen begreifen, dass die Urteile über Erziehung, die sie hier lernen als zukünftige Lehrer, falsche Urteile über Erziehung sind, überhaupt nichts damit zu tun haben, dass sie dann besser lernen können. Und dass sie eine pädagogische Moral sich aneignen sollen. Eine Ideologie über Schule und Lernen, bei der eins immer rauskommt. Die Zwecke, die die Schule hier verfolgt, sind nie der Grund für das, was Lehrer und Schüler stört. Und das ist das Falsche.
Ich habe noch die Frage zum ersten, der Mensch ist nicht festgelegt, nochmal die Zusatzfrage dazu. Ja. Dass er erst einmal nicht instinktgesichert ist, wenn er auf die Welt kommt, und dann soll er dann, damit er seine Bestimmung als Mensch nicht verfehlt, instinktiv praktisch sich gesellschaftskonform verhalten. Also da fällt mir dann der Zwischenschritt, ist das dann, dass er die Instinkte bekommt, soll das dann die Erziehung übernehmen?
Ja, das ist die Vorstellung. Wie die Erziehung das machen soll, das ist wurscht. Wenigstens ist eins klar, sie kann eine Erziehung, die diesem Quatsch folgt, kann ja nicht Instinkte implantieren, sondern kann nur sagen, uns kommt es darauf an, einen Schülerwillen herzustellen, der wie Instinkt funktioniert, der wie ein Automatismus immer genau das macht, was von ihm verlangt, in dieser Gesellschaft verlangt wird.
Das ist dann eine Zahlengeschichte.
Ja. Das ist diese tiergleiche Vorstellung. In der pädagogischen Anthropologie gibt es ja auch keinen Mensch-Tier-Vergleich, ist ja nicht mal ein vernünftiger Vergleich, den könnte man ja machen, sondern wird der Mensch gleich tiergleich, ohne Instinkt vorgestellt. Als mangelhaftes Tier, als mangelhaftes Viech. Also wie gesagt, wenn es hier welche hin verschlagen hat, die Erziehungswissenschaft studieren oder Lehrer sind und das vertiefen wollen, da sind noch ein paar Exemplare von Erziehung im Kapitalismus. Das ist eine zusammenfassende Kritik der Wissenschaft von der Erziehung und der Schule. Das sind zwei Teile in einem Band zusammen. Und ein bisschen was habe ich davon vorgestellt, so ein bisschen eine andere Logik. Na, gibt doch Einwände, nur mal raus damit. Und seien es nur Einwände über das, was ich über Schule gesagt habe.
Ich habe eine Frage. Hat mit der Schule nichts zu tun, aber ich verstehe das. Das hat mit der Medizin ein bisschen was zu tun. Wie kann so etwas behauptet, ich habe schon richtig verstanden, dass der Begriff des ADHS kritisiert, dass es als Krankheit gar nicht existiert. Das stimmt nicht, das ist eine Erfindung. Wie kommt es dazu, dass die Forschung sowas erfindet wie eine genetisch bedingte Anormalität der neuronalen Signalverarbeitung im Gehirn? Wie kommen Sie auf sowas?
Gute Frage.
Subtiles. Was für Studien sind da?
Tausende. Tausende von Neurologen, von Hirnforschern und so weiter und so fort. Die Frage ist, man muss sich ja wirklich an den Kopf fassen, das stimmt schon. Ne?
Ja, wenn ich jetzt unter meinen Kollegen gehe und sage, die Leute, ich habe das gehört, da ist es Quatsch, das gibt sowas. Eigentlich gar nicht, dann schauen sie mich erstmal schräg an, und was meinst du? Es gibt, die Antwort ist immer, und die Argumente liegen immer, es gibt doch Studien, Forschung hat bewiesen. Was beweisen die überhaupt?
Die beweisen nichts, sondern die untermauern bloß das falsche Urteil. Ich will aber trotzdem nochmal eine Antwort versuchen auf Ihre Frage. Das hat mit, es geht nicht aus der Motivation der Forscher heraus zu erklären, sondern es geht nur aus ihrem wissenschaftlichen Standpunkt heraus zu erklären. Die sind nicht blöd, die sind nicht dumm, die sind nicht blöder als alle anderen Wissenschaftler auch, sondern die haben sich eine Frage vorgelegt. Eine Frage vorgelegt, die heißt, das war eigentlich der Übergang von der Motivationsforschung zur Theorie der Frustrationstoleranz. Zum ADHS-Phänomen. Die haben sich die Frage vorgestellt, wie kann es denn sein, dass Schüler so unterrichtsstörend sind, so nicht mitmachen, wenn doch eigentlich die pädagogische Psychologie herausgefunden hat, dass sie über eine Instanz verfügen, die sie schulförmig macht. Die knüpfen also innerwissenschaftlich an eine falsche Theorie an und sagen, dann kann es unmöglich, dann muss mit der Instanz was nicht stimmen. Und diese Instanz, die Hirnforscher sind inzwischen so weit, übrigens die Hirnforscher, eine Abteilung der Hirnforscher sagt, es ist, das weiß ich den Fachausdruck nicht mehr, es ist zu viel von XY da, und die anderen sagen, es liegt daran, es ist zu wenig von XY da, also so geht es dazu. Der Übergang bei denen ist nur, wir haben jetzt empirisch herausgefunden, dass das an Hirnregionen liegt. Wie haben sie das herausgefunden? Sie haben herausgefunden, dass es in der Tat, dass sich im Hirn, etwa Gehirn, also in der Physiologie des Gehirns, immer etwas abspielt, wenn der Mensch willentlich was tut. Ja, wie soll es auch anders sein? Da gibt es da irgendein Synapsenzeug, ein Neuronenfeuerwerk, wird es schon geben. Und dann haben sie festgestellt, dieses Neuronenfeuerwerk in diesen Systemen dort, das fällt bei Kindern, die über Tisch und Bänke gehen, ein bisschen anders aus als bei anderen. Und aus dieser Feststellung, da bildet sich das so und so ab, verfertigen sie eine Kausalität. Und dann ist das der Grund dafür. Das ist der ganze Quatsch, mit dem die Neurologie, die Hirnforschung, sich dieser Abteilung von ADHS und anderen widmet. Das ist unvorstellbar, ja. Ja, ja. Ich will noch mal eine Fußnote machen. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass es unter Umständen Kinder gibt, die haben ein physiologisches Defizit. Das, was man krank nennt. Aber dann ist es etwas, was diese Bestimmungen nicht hat. Nur in der Schule zeigt sich's. Das ist so die Absurdität. Und da muss man fragen, ja, wieso in der Schule? In der Schule. Und dann komme ich darauf, ja, dann gucke ich da mal in der Schule nach. Dass man in der Schule über Tisch und Bänke geht, keine Lust hat, Aufmerksamkeitsdefizite zeigt, das ist irgendwie so das Langweiligste von der Welt. Na klar ist das so. Und da gibt es ein bisschen mehr und ein bisschen weniger, aber aus dem ein bisschen mehr jetzt die Krankheit zu diagnostizieren, ist so gemein. Und dann, ja, das Ritalin-Zeug könnt ihr googeln, was das für Nebenwirkungen hat und dass es nicht untersucht ist und wo es herkommt, und will ich alles nicht erzählen. Ist chemische Manipulation des Gehirns, bestimmter Gehirnregionen, die erstmal keine andere Wirkung haben soll, als das Kind ruhig zu stellen. Das ist auch schon eine Absurdität. Es soll doch mitmachen. Jetzt ist es nur ruhig. Dass manchmal ein Kind, was ruhig gestellt ist, dann auch mal mitmacht, kann schon eine Wirkung sein, aber erstmal ist es nicht die Wirkung dieser chemischen Substanz. Die werden ruhig gestellt, die werden leicht matt, und manchmal essen sie auch nichts mehr.
Das ist bei ADHS grundsätzlich so.
Bisschen lauter.
Bei ADHS ist es grundsätzlich so, dass es immer nur in der Schule auftritt, also dass das dann nur in der Schule ist, dass die Unaufmerksamkeit. Also, ich würde das hier auch sagen.
Nein, das ist nicht die Behauptung, sondern die Behauptung ist, hier in diesem zweiten Zitat, man soll sich bei der medizinischen Diagnose ADHS nicht irre machen lassen, Wenn diese Krankheit nur in der Schule auftaucht und zu Hause nicht, das ist das Argument. Das ist manchmal auch in der Zuhause, dass die manchmal auch in der Zuhause wirklich ihren Frust darüber, wie es dazugeht. Aggressive Äußerungsformen, wenn ich das mal psychologisch verleihe, das ist, kann man auch nachvollziehen. Übrigens, deswegen sind ja auch die Eltern dabei, ne? Zum Kinderarzt, wir brauchen Ritalin, der Mann muss Ruhe haben am Abend, der muss ja wieder zur Schicht am nächsten Tag. Und da wird das Kind ruhig gestellt, bitte. Das ist nicht die Behauptung, das ist nur. Sondern die Behauptung heißt, wenn das Kind zu Hause diese Phänomene nicht zeigt, sondern konzentriert am Laptop ist, konzentriert sonst was macht, Sport macht und so weiter, dann ist das kein Zeichen dafür, dass die Krankheit nicht existiert. So ist es. So ist der Gedanke.
Es gibt verschiedene Formen, beziehungsweise es gibt vielleicht ADHS wirklich, aber wenn es so, also wenn man sagt, es ist so, dass sie zu Hause es nicht haben und nur in der Schule, dann ist es falsch.
Ja, mit ADHS wirklich, da würde ich erstmal, wie gesagt, sehr prinzipiell ein Fragezeichen hintersetzen und sagen, in der Schule Aufmerksamkeitsdefizite zu diagnostizieren. Wenn das in der Schule zunächst mal auffällig wird, wo gucke ich denn da als erstes hin? Da gibt es zwei klassische Verlaufsformen, wie man das erklärt, ganz schlicht erklärt. Entweder das Kind hat kein Interesse und kommt überhaupt nicht mehr mit in der Schule und kann ja nicht nichts machen, macht irgendeinen Blödsinn, vielleicht auch noch mit den Übergängen zu Aufmerksamkeit auf sich lenken, ist jetzt aber wurscht. Oder umgekehrt, die anderen Fälle gibt es auch. Es weiß alles, habe ich ja schon angehört. Es weiß alles, langweilt sich zu Tode und macht deswegen, schreibt Liebesbriefe nicht an den Lehrer, sondern an die Mitschülerin und sonst einen Quatsch. Das ist dann, man muss ja auch überlegen, Aufmerksamkeitsdefizit ist eine Kategorie, die Maß nimmt an dem, was der Schüler hier tun soll. Immer sollen, habe ich ja gesagt, das ist ein Witz der Art und Weise, wie hier Leistungsvergleich beurteilt wird, durchgeführt wird. Immer sollen alle Schüler aufmerksam sein. Das ist das Ideal von Lernen. Nur dann können sie verglichen werden. Und jetzt weichen die davon ab, haben keine Lust. Ja, da muss man überlegen, noch zu Ihrer, wo ist er denn, Kollege? Ach da, zu Ihrer Frage. Mensch, man organisiert Lernprozesse und da kommt einer an, ach, mir geht's heute nicht gut. Ich kann heute nicht, ich mag heute nicht. Ja, und? Ja, ist doch klar. Holst es nach morgen oder morgen bist du wieder dabei oder melde dich, wenn du wieder willst. Einfachste von der Welt. Allerdings nur unter einer Voraussetzung, dass es um Lernen geht. Und Lernen nicht organisiert ist als Form der Selektion von Schülern, zum Zwecke der Sortierung der Schüler für diese komische Berufswelt. Um eine Abteilung von Schule zu nennen. Ich will nicht sagen, Schule ist nur Sortierung. Da lernt man ja auch einen möglichen Blödsinn.
Ich wollte noch ganz kurz was zu ADS bzw. zu ADHS sagen. Im Erlangen gibt es nur drei Kinder und nur Psychologen, die das tatsächlich nach dem ICD-10 diagnostizieren dürfen.
Ach, drei?
Ja. Das Problem bei ADS und bei ADHS ist, dass die Medikation Ritalin, was eigentlich ein Aufputschmittel ist, sehr, sehr leicht von jedem Arzt verschrieben werden kann. Dass allerdings die Diagnose der Krankheit wirklich nur ein sehr kleiner Personenkreis, also die Krankheit diagnostizieren kann. Der größte Teil von Leuten, bei denen gesagt wird, dass sie ADS oder ADHS haben, ist so, dass die meistens das überhaupt gar nicht haben. Dass das Ritalin oftmals sogar noch eine verstärkende Wirkung hat.
Das finde ich einerseits eine bemerkenswerte Sache, weil ich kenne es zum Beispiel aus Bundesländern, gerade aus Bremen, gerade umgekehrt, da gibt es Klassen, wo 30% regelmäßig ihr Ritalin schlucken müssen. Aber ich frage mich, also es ist bemerkenswert, dass das so streng ist. Die Frage ist aber, was Sie eigentlich mit dem Beispiel sagen wollten. Das jetzt gegen ein Argument spricht, was ich gesagt habe?
Nein, das ist nicht. Ich habe auch gar keinen Angriff, ich wollte nur aus der ADHS-Sache, weil die Kollegin da so viel nachgefragt hat. Ich mache da gar nichts mit Zwecken, weil großartig.
Ja. Naja. Man ist ja auch inzwischen aufgrund der Studien über die Langzeitwirkungen ein bisschen vorsichtiger wieder geworden. Da gibt es schon noch eine Gegenbewegung. Die Zeiten, wo die Vertreter der Pharmafirmen in die Referendariatsausbildung gegangen sind und denen erstmal die Sachen so freihand mit den entsprechenden Rezeptscheinen da in die Hand gedrückt haben, die sind ein bisschen vorbei.
Das war mal eine kleine Frage zu der Motivation.
Zu was?
Motivation. Weil ich finde, dass du so Wert gelegt hast auf das, da kommt ja ein Zitat auch vor, das Wort Instanz, aber also du hast betont, dass es sich dabei irgendwas, also dass sich in das Innere des Menschen verlegen, was ja eigentlich an den innerer Zustand ist, auch ein bisschen schwammig formuliert, also dass es etwas ist, was außergewöhnlich immer aktiviert werden muss, irgendwie erlernt werden muss oder so. Aber die Angebote, die die Motivationspraxis oder so macht, von denen sich stellt auch Angebote an den Willen, soweit ich sie kenne. Also das ist ja auch das Interessante daran, dass anscheinend hergestellt werden muss, über Angebote, Anreize, die eben nicht gerade im Nährstoff liegen, der ist irgendwie, ja, anscheinend wird das alles gut. Deswegen muss man es über irgendwelche andere Dinge anreizen. Man hat gesagt, eine Freistunde oder das sind doch alles Angebote an den Willen und dann eben nicht eine Instanz in dem Menschen, der er sich nicht bewusst ist, kann man ja nicht willentlich ansprechen, das Bestehen.
Also erstens, ich habe hier über die Psychologie der Motivation, also Motivationstheorie geredet. Worauf du verweist, sind die Motivationstechniken. Es ist die Frage, wie der Zusammenhang ist zwischen den Motivationstechniken und solchen Theorien. Es gibt nicht umsonst diese Sortierung innerhalb der Techniken, es ist ja keine Theorie, der Techniken der Motivation nach intrinsisch und extrinsisch. Die ist blödsinnig, aber das will ich jetzt nicht weiter erklären. Eins ist all diesen Techniken gemein, dass nämlich der Lehrer, der diese Techniken anwendet, indem er sagt, oh, ich mache es heute mal ganz spannend oder ich fange mit einem Witz an oder wenn ihr gut mitmacht, dann habt ihr die nächste Stunde frei oder wir hören uns in der nächsten Stunde dann nur AC/DC oder irgendwas. Das sind alles Abteilungen, alles Techniken, in denen eins nicht vorkommt. Die Ergründung, warum die keine Lust haben. Ich sage ja nicht, dass man sich auf die Begründungen für keine Lust immer einlassen soll. Aber eins ist klar, von vornherein sagen Lehrer, die diesen Techniken ausgestattet sind, die dann wie Entertainer und Zirkushanseln vor der Klasse rumtoben, machen dies nicht. Sie nehmen den Willen der Schüler nicht mitzumachen, nicht ernst. Setzen sich mit ihm nicht auseinander. Da können die gute und schlechte Gründe für haben, für das nicht mitmachen. Sondern sagen, das muss sein. Das muss sein. Und das muss ich hinkriegen. Und deswegen ist erstens der Übergang bei mir vorhin festgehalten, weil das sein muss, das Mitmachen. Von allen Schülern möglichst immer mitmachen. Gibt es auch in der Motivationstechnik der Lehrer den Übergang, sich nicht auf Motivationstricks zu verlassen, sondern den Übergang zur Strafe zu machen. Aber das Entscheidende, was jetzt der Zusammenhang zu der Motivationspsychologie darstellt, ist der Umstand, dass sie den Willen selbst nicht zum Thema machen. Was ist denn hier los eigentlich in der Schule? Die kommen da hin und wollen alle nicht oder ein Großteil will nicht. Geht vom Lehrerverstand her aus eigentlich von der Theorie. Es muss doch eigentlich so sein. Da wird das, was die Schule verlangt vom Lehrer, dass er das herstellen soll. Das wird in der pädagogischen Psychologie der Motivation, wie dieser innere Zustand behandelt. Das ist der Zusammenhang. Da übrigens ist mir gerade eben eingefallen zu deiner Einstiegsfrage. An einem Punkt lässt sich sowas wie eine Verdoppelung herstellen. Und zwar vom Resultat her. Wenn dann der Schüler tatsächlich willentlich mitmacht, dann gilt dieses willentliche Mitmachen als Äußerung, positive Äußerung der inneren Instanz. Da stimmt es dann schon.
Was der Vorhaben angedeutet, wie mit dem Unwillen umzugehen wäre, wenn es uns lernen wie in Ruhe. Und selber glaube ich gesagt, dass es eine schwierige Sache ist. Da gibt es auch, was man machen kann. Also, irgendwie ist ja für den Stoff nur mit dem Stoff selbst zu lernen. Und, oder vielleicht bei manchen Sachen auch zu sagen, wofür man es verwenden kann. Also zum Beispiel das Lesen, dass man dem Kind Bücher zeigt, die es dann lesen kann. Ich weiß nicht, ob das.
Also ich will jetzt keine pädagogische Beratung machen. Das, was du gesagt hast, das gibt mir Gelegenheit, noch einmal auf einen Punkt hinzuweisen, dass der nicht missverständlich wird. Meine Behauptung ist weder, man hat den Willen des Lernenden immer zu hofieren. Nein, der Wille des Schülers hat nicht immer recht. Das habe ich vorhin an dem Beispiel gemacht. Wenn der Schüler ankommt oder das Kind ankommt und sagt, hallo, Onkel Fritz, sag mir mal, wie man eine Bombe baut, dann würde ich dem Onkel Fritz empfehlen, dieses Ansinnen zurückzuweisen. So, das ist das Erste. Das Zweite, was ich auch nicht behauptet haben wollte, ist, dass die Schüler jetzt auch quasi natürlich mit einem Lernwillen ausgestattet sind. Nein, sind sie nicht. Die Kinder sind erstmal Kinder und wollen spielen. Und der Übergang zum Lernen heißt ihnen tatsächlich, eine Form der geistigen Disziplin abzuverlangen, die in ziemlichem Widerspruch steht zum Spielen. Übrigens deswegen ist, Klammerbemerkung, alles, was über spielendes Lernen gesagt wird, ein völliger Quatsch. Das sind zwei widersprüchliche Geschichten, die passen einfach nicht zusammen. Wie jetzt dieser Übergang geht, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber wie gesagt, keine pädagogische Beratung hier. Entweder kommen die Kinder selber drauf, aus ihrem Spiel und sagen, das habe ich nicht kapiert, was ist denn da los, das passiert doch irgendwas nicht. Also eigentlich als Kinder so etwas Ähnliches machen, wie das, was Menschen gemacht haben, wenn sie wissenschaftlich die Welt erklären. Die kommen mit irgendwelchen Interessen, vernünftiger oder nicht vernünftiger, nicht weiter. Stoßen sich an der Wirklichkeit und stellen Fragen. So, warum? Ach ne, ich will es nicht illustrieren, mache ich nicht. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es gibt welche, die sind so verliebt ins Spiel, da läuft nichts. Tja, mal überlegen, ob man denen das irgendwie schmackhaft machen kann. Das Problem, was du gesagt hast, besteht darin, den Schülern über den Lernstoff ein Interesse am Lernen beizubringen. Hat immer den Widerspruch, dass sie einen guten Grund in dem sehen sollen, was sie gerade noch nicht wissen. Schwierig.
Ja, praktisch kann ich mir dann nur so vorstellen, dass man das Kind hinsetzt und sozusagen zum Zuhören zwingt und dann einfach mal anfängt und hofft, dass
du hast selbst bei dem Zwingen, hast du selber angefangen. Ein bisschen.
Naja, da kann man nicht viel machen. Man kann sagen, so,
ja.
Lass mich mal dazu einen Satz sagen. Manches ist der.
Red mal lauter, Peter.
Okay. Pädagogik, es ist vorgeführt worden. Der ist immer so eine Theorie des zu Erziehenden als Hindernis und Problem der Erziehung. Einerseits sind sie nicht begabt genug, andererseits sind sie nicht motiviert und so weiter. Da erläutert sich der Erziehende die Hindernisse, die der zu Erziehende ihm gegenüber immer darstellt. So. Das gehört zu einer Erziehungswelt, in der die Erziehung selber aber der Gründe liefert, warum die Leute nicht mitmachen mögen. Die Kinder manchmal, die zu erziehen. Ja, und da gehört das Argument halt hin, wenn das ganze Lernen immer verbunden ist, wie du das auf den Prüfstand stellst, ob du überhaupt gut genug bist. Wenn das Ganze als Selektion organisiert ist, da für die Beteiligten immer die Frage, ja, bewähre ich mich an dem Zeug, bin ich dann also der Kind, bin ich die Selbstbestätigung, bin ich die Anerkennung, die ich als Kind oder junger Kind in der Welt suche, oder wird mir die verweigert und die Antwort zum aufs Verweigern ist, ich verweigere da schon umgekehrt die Anerkennung, interessiere mich nicht mehr dafür, wehre mich gegen die Zumutung, an der ich immer scheitere. So, ist erstmal das praktische dieser Schule, nicht zum Erziehen, sondern zu dieser Schule, in der die Kinder eben ja schon ganz früh in eine Konkurrenz stellen, dann, wo immer Alter von Scheider, alle gesagt, viele strecken euch an, aber es ist schon klar, es können nicht alles mit Erfolg anstrengen. So, ich habe das jetzt nochmal sagen wollen, weil ich deutlich machen wollte, man soll sich jetzt selber, und das war jetzt die letzte Runde der Fragen, man soll nicht selber fragen, ja, wie kriegt man die Kinder zum Lernen? Egal. Erstmal erkennt man, dass jedes Kind hat das, was es das noch nicht kann, was die Erwachsenen können, und nichts wichtiger nimmt, als das können wollen, was die Erwachsenen können. Es ist ein starker Hebel zum Lernen. Und da wird einfach angesetzt, und jetzt ist Schreiben dran, und jetzt ist Englisch dran, und da wird nicht immer gefragt, und bist du auch wunderlich interessiert dafür? Wenn man den Kindern so die Gründe produziert, warum die nicht interessiert sind, dann ist es auch gar nicht erforderlich, immer positiv zu sagen, interessier dich frei. Also, es ist selber, also ja. Auch dass der Lehrer, das hat auch was Rituelles, wenn die Lehrer immer sagen, und wozu das jetzt gut ist. Ja Gott, irgendwann hat er aber dieses Absolutes, und der ist nicht für Kinder was gut. Den muss man halt lernen, wenn man das erfahren hat. Da kann man nicht fragen, oder muss ich jetzt den lernen, was habe ich davon, wenn ich den lerne, dann gibt es keine Antwort drauf. Also, ich frage einfach mal, Herr Döste, übertreiben mit dem, man macht selber viel zu viel, die aus der Schule im Kapitalismus folgende Lebenskonfrontation mit, wenn man darüber nachdenkt, wie kriegt man denn die Kinder zum Lernen? Das ist ein Problem, das entsteht, weil diese Erziehungsinstitutionen lauter Widerstand erzeugen.
Ja. Ja, das finde ich, das mal sozusagen, diese Frage, das will ich jetzt dir nicht unterstellen, aber die Frage, mit der Frage werde ich ja ständig konfrontiert. Die Frage ergibt sich nur aus der Art und Weise, wie hierzulande mit dem Willen in der Schule umgegangen wird. Nur daraus ergibt sich die Frage. Die kommt so scheinvernünftig, daher ist sie aber gar nicht. Also wir müssen Schluss machen. Ich verweise nochmal hier auf den Büchertisch.